Moje Tak, sicher nicht. Ich habe am Anfang recht groß, freut uns sehr. Ich kann Ihnen jetzt wohl einen Vortrag in unserer Reihe schön vorstellen. Robert Kopp mit unserer Überschrift Netzwerk Snipper uns erzählen, welche Tools Angreifer zum Einsatz bringen können, aber nicht nur wie. Wenn es nur so die Werkzeuge kennen, muss die Motivation selber liegen. Vielleicht noch ein paar Worte zu Robert Kopp. Er ist Mitarbeiter am Lehrstuhl Rechnernetz und verteilte Systeme hier in der Fakultät der Informatik der Uni. Arbeitet seit vielen Jahren im Gebiet für Sicherheit in den Netzen und ist also profundes Kämmerer in der Theorie.
Vielen Dank für die einführenden Worte. Vielleicht gleich eins von mir. Ich arbeite in einer fremden Umgebung. Das kann halt jetzt mal passieren, dass das nicht ganz so funktioniert, wie ich es ausprobiert habe. Das müssen Sie mir bitte nachsehen. Ich habe also Thomas Unterseck gekauft mit irgendwelchen hier unbekannten Oberflächen. Ich muss das jetzt erstmal ein bisschen sehen, wie wir hier vorankommen. Zunächst zur Theorie. Eigentlich will ich Ihnen die Praxis zeigen. Thomas hat es gesagt, es sollte im Netzwerk Snipper gehen, also in Programme, die uns in die Lage versetzen, wirklich auf unserem Netz mal aufzuschauen. Wenn Sie normalerweise mit Systemen arbeiten, normalerweise Applikationen entwickeln und sitzen, dann sehen Sie ja sehr weit oben im Schichtenmodell. Das heißt, Sie sehen nur ganz, ganz wenige Daten, und nur die Daten, die Ihnen persönlich hören. Ich habe das versucht, mal das aufzuzeichnen. Beginnt also da oben, Sie haben irgendwo Anwendungen, sei es SMTP für eine Mail, sei es FTP für den Teiltransfer, www als Informationssystem oder solche Dinge wie NFS und AFS, also verteilte Teilsysteme im Netz. Diese verwenden entweder die Protokolle TCP oder UDP, benutzen normale Unix-Standard-Schnittstellen, sind hier oben gezeigten Sockets. Hier, das sind diese kleinen roten Ringchen da, wo die Maus jetzt langfährt. Und Sie haben dort zwei Typen, einmal die sogenannten Stream-Sockets und einmal die Datacom-Sockets. Die Konstanten, die unten drunter stehen, soft stream, soft debug, dürfen denjenigen bekannt sein, die selbst in C-Netzwerkprogramme schreiben. Sie sehen also ganz oben an dieser blauen Linie, sitzen Sie auf dem Betriebssystem Kern und bekommen nur das durchgereicht, was über die ganzen Schichten, also über das PCP oder das UDP nach oben gekommen ist. Das ist für Analysen einfach viel zu wenig. Sie sehen ja nur noch die reinen Nutzerdaten, nicht nur mehr UDP-Strukturen, nicht das, was in den unterliegenden Schichten passiert. Ein bisschen tiefer können Sie die Sache ansetzen. Hier an dieser Stelle, das ist auch ein Standardzugang zu unseren Unix-TCP-Implementierungen, das ist der sogenannte RAW-Socket. Dort haben Sie die Möglichkeit, direkt auf die IP-Schichten zuzugreifen. Sie können damit zum Beispiel solche Tools wie Ping entwickeln, wenn Sie also Netzwerktests oder Erreichbarkeitstests durchführen wollen. Haben Sie hier die Möglichkeit, auf das IP zuzugreifen, das Protokoll ICMP zu verwenden und damit diese Dinge zu realisieren. Ist aber für den Zweck, den wir hier untersuchen wollen, auch nicht geeignet, da immer noch der Kern zwischen den Rohren vermittelt und uns irgendwelche Daten nicht zur Verfügung stellen oder irgendwie schon in einer modifizierten Form zur Verfügung stellt. Das reicht also für die Analyse und die Qualität nicht aus. Man braucht also etwas, was ziemlich weit unten im Kern ansetzt, hier durch diese blauen Ringchen gezeigt. Also wir müssten irgendwie was schaffen, an diesen Netzwerkgeräten uns anzukoppeln. Das sind diejenigen Schnittstellen, die die Gerätetreiber unseres Unix- und Linux-Systems bereitstellen, wo also wirklich die Daten vom Netz in die Maschine und wieder zurückfließen. Welches konkrete Netz Sie dann verwenden, also ob Sie jetzt serielle Verbindungen haben mit PPP oder SNIF oder ob Sie praktisch Ethernet verwenden, wie es typischerweise hier in der Fall ist, sei mal dahingestellt. Das Ganze wird ja durch die Gerätetreiber abstrahiert, aber Sie sehen an den blauen Linien, an diesen Netzwerkgeräten, das sind Kerndatenstrukturen, wirklich welche Daten rein und wieder rausfließen. Ein spezielles Gerät ist hier noch genannt, das ist das Loopback-Gerät. Dieses Gerät ist eigentlich nicht mit dem realen Netzwerk verbunden, sondern simuliert ein Netz in Ihrem Rechner. Das heißt, die Daten fließen in das Loopback hinein und fließen dann gleich wieder in die eigene IP-Schicht zurück, sodass Sie auf Ihrem eigenen Rechner Klienten-Server-Kommunikation betreiben können, ohne dass Sie wirklich ein Netz brauchen. Und auch dieses Gerät kann man oder will man mitunter überwachen. Und wie man das nun anstellt, das wird typischerweise so realisiert, wie es hier rechts gezeigt ist, der Data Link Access, also der Seiteneingang in diese Gerätetreiberschicht. Und damit bin ich dann in der Lage, wirklich die Daten, die an diesen blau gezeichneten Geräten entlang fließen, also wirklich alle Pakete, die vom Kern auf das Netz und umgedreht vom Netz in den Kern reingehen, tatsächlich zu zeigen. Wie das konkret realisiert wird, hängt vom verwendeten Unix-System ab. Ich habe hier mal drei Möglichkeiten hergeschrieben. Das eine ist BPF, die Berkeley Packet Filters, wer also BSD-Systeme verwendet hat, dieser zur Verfügung. Wer zum Beispiel Solaris einsetzt, hat ein DLP, das nennt sich das Data Link Provider Interface. Oder aber wer Linux macht, und darüber wollen wir heute reden, wir haben die sogenannten Packet Sockets zur Verfügung, durch die konstante Sock Packet geschrieben, wenn man programmiert. Das Ganze ist natürlich insofern lästig, weil maschinenspezifisch. Und da hat man sich schon sehr frühzeitig Gedanken gemacht, wie man das Ganze ein bisschen portabel gestaltet. Und dafür wird in der Regel eine entsprechende Abstraktionsbibliothek eingesetzt, hier oben angezeigt als libpcap, also lib packet capturing, also ein Paket oder praktisch eine Software, die es uns gestattet, Pakete vom Netz einzufangen, wirklich die Pakete auch anzuschauen dann und beliebigen Auswertungen zur Verfügung zu stellen und im Gegenzug auch beliebig zurechtgebastelt, ich sage es direkt mal so, zurechtgebastelt oder so gebastelte Pakete aufs Netz zu schicken. Das heißt also, wir haben mit diesem Mittel die Chance, Pakete unserer Wahl zu konstruieren und auf das Netz zu bringen. Das heißt, wir können uns frei entscheiden, welche Absenderadressen und Quelladressen dort erscheinen, Absender- und Zieladressen dort erscheinen werden, auf jeder Ebene, also sowohl im Internetbereich als auch im IP-Bereich, als auch sonst irgendwas. Also wir haben freie Wahl. Was wir dann auf dem Netz sehen, unterliegt ja dieser typischen Encapsulation, das heißt, die ganzen Protokolle der verschiedenen Schichten kommen ja jetzt irgendwo zum Tragen. Das sehen wir dann auch. Hier mal dargestellt am Beispiel einer Mail, da oben das Blaue. Die Mail selber kann im Prinzip beliebig lang sein. Sie hat einen Mailkopf, einen Mailinhalt. Das sind die Daten, die wir wirklich verschicken wollen von der Applikation aus. Das Ganze geht über TCP. Da wird also TCP schon mal seinen Kopf davor basteln. Dann wird ein Stück weiter unten im Betriebssystemkern der IP-Kopf dazu gebastelt. Und am Schluss wird das Ganze an den Gerätetreiber übergeben. Hier hängt es daran ab, ob Sie jetzt PPP zum Beispiel benutzen, dann hätten Sie vorne einen PPP-Kopf und Ende auf der Serien. Leitung oder wenn Sie Ethernet haben, wird ein Ethernet-Raum drumherum gebaut und das Ganze geht dann aufs Netz. Und diese Teile, also diese einzelnen farbig gezeichneten Köpfe, kann man und will man natürlich analysieren. Thomas hat es gesagt, zum einen als Administrator, also ganz legale Zwecke, wenn Probleme in den Protokollen auftauchen, wenn Ihr System nicht mehr so funktioniert, wie Sie sich das wünschen. Man kann es natürlich aber auch missbrauchen, das Ganze jeder. Man kann natürlich dann sagen, fein, wenn ich das alles so wunderbar analysieren kann, schaue ich doch mal rein in die Pakete anderer Leute, was da vielleicht so drinsteht. Passwörter ablauschen oder ähnliche Dinge, oder vielleicht erzeuge ich denen mal ein paar interessante Pakete und steuere damit ein paar interessante Funktionen ein. Ich hoffe, dass ich das mal vorführen kann, was so für Möglichkeiten existieren. Es gibt für Unix-Systeme eine Unmenge solcher Werkzeuge. Ich habe einzelne mal aufgeschrieben, die mir so bei der Recherche in den letzten Tagen einfach so im Netz aufgefallen sind. Geht los mit TCP-Dump, das ist der Klassiker, den findet man fast überall auf dem einen System, beziehungsweise wenn man ein kommerzielles Unix-System verwendet, dann der zweite hier genannte Punkt Snoop. Also bei Solaris zum Beispiel haben sie das Werkzeug Snoop zur Verfügung. Das sind textbasierte Tools, die ihnen gestatten, auf die Pakete zu schauen und die Pakete in gewisser Weise zu analysieren. Das Gegenstück wäre vielleicht, sagen wir mal, im High-End-Bereich der Sniffer, das Tool Ethereal. Mit der Textvariante T-Ethereal, ich weiß nicht, wie man das ganz genau aussprechen soll, und dem Zusatztool EditCup. Dieses EditCup ist in der Lage, verschiedene Datenformate zu konvertieren. Also wenn Sie mit dem einen Tool etwas aufgezeichnet und abgespeichert haben, können Sie mit dem EditCup dann diese Daten konvertieren, um sie in einem anderen Tool zugänglich zu machen. Das sind so, sage ich mal, die klassischen Analysatoren vielleicht, wo man Fehler sinnvoll suchen kann. Es gibt aber auch Systeme ganz anderer Art, das existiert, genannt das Werkzeug Hand, wo man also irgendwas jagen kann. Was man dort jagen kann, sind zum Beispiel TCP-Verbindungen, speziell Telnet-Verbindungen. Wenn es glückt, kann ich Ihnen mal zeigen, wie man in die Telnet-Verbindung anderer Leute einsteigt. Also eine ganz feine Sache, hat ein Tschechi gemacht, ein er wollte eigentlich lernen, wie TCP-IP funktioniert. Das hat er also so gelernt, indem er also ein schönes Tool geschrieben hat und das ist sowas. Also man kann wunderbar Telnet-Verbindungen analysieren und auch irgendwann einsteigen, Kommandos einstellen und so zum Beispiel jemanden mal die Dateien löschen kann. So. Ja, und einige andere sind hier unten noch genannt, wenn ich jetzt noch nicht näher habe, weil ich bin jetzt leicht gekommen, ich bin XIT-Dump, man sieht die Zeit lang. Die anderen Tools sind für unterschiedliche Zwecke dann jeweils. Also bei einem Grep, da haben Sie sowas wie das Tool Grep, also ein Suchkommando auf Netzwerkebene, oder mit Snort haben Sie so ein Lightweight Intrusion Detection System, das ist praktisch ein leichtgewichtiges Eindringungserkennungswerkzeug. Das macht also weiter nichts, dass es auf die Pakete schaut und versucht Muster zu erkennen, also praktisch Abläufe auf dem Netz zu erkennen, die darauf hindeuten könnten, dass jemand gerade versucht einzubringen. Das wäre also ein Zusatz zu dem, was der Alexander Schreiber vor uns hier erzählt hat, vor seinem Webserver vielleicht sowas noch mit einzusetzen und zu schauen, ob da nicht einer gerade versucht, einen gewissen Algorithmus auf den Netz zu implementieren. So, das soweit zur Theorie. Praktisch hat der Folgendes gedacht, wollten Ihnen in einem Experimentierumfeld ein bisschen was zeigen. Das soll. Thank you. Dann werden wir oben ein Spielnetz, das ist ein Coax-Segment. Das hat den ganz großen Vorteil, bei Coax kann man wirklich schön folgen, was den anderen Rechnern zu an Daten zugeht und was die abschicken. Konkret ist das so gedacht, rechts der Rechner Hops, eine Linux-Maschine, hat einen Snipper-Laufen, also entsprechende Snipper-Software, und kann damit schauen, was zum Beispiel die Rechner Alvin und Jan, die in seinem im gleichen Segment stecken, so treiben. Jan ist eine Solaris-Maschine, um einfach auch ein anderes Betriebssystem ins Spiel zu bringen. Alvin selber ist eine ältere Linux-Implementierung. Und dann habe ich weiter unten nochmal ein Stückchen aufgebaut oder versuchen aufzubauen. Das sind Twisted-Pair-Verbindungen, dafür steht das PP, die sind also alle irgendwo an einem Switch angeschlossen, die drei Geräte, Kirke und deren Intent. Und der Rechner Kirke ist in der Lage, die Pakete des Rechners umprobieren mitzusehen. Das heißt, das hat man das Rechenzentrum freundlicherweise zur Verfügung gestellt, diese Möglichkeit. Man kann die Switches so programmieren, dass sie die Ports spiegeln. Also ich bekomme die Daten, die eigentlich an der Umrealität noch mit drauf gespiegelt. Sonst hätte ich nämlich keine Chance, die Dinge überhaupt zu sehen, weil ich sonst nur meinen eigenen Verkehr erblicken könnte. Das ist ja weniger wichtig oder weniger interessant, wenn ich gerade mal die beiden stören will. Also wenn die Umreal, wenn ich die Kommunikation ein bisschen beeinflussen möchte. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir uns auf dieses System anmelden können. Jetzt kommt der entscheidende Augenblick, das heißt, es klappt. Ich mache mal das Netzklick zu, das brauchen wir jetzt eigentlich wenig nicht. Ich fange mal an, von hier aus auf den Rechner Young zu gehen und auf den Rechner Mops, sodass wir dort mal schauen können, was für Rainer passiert. Beginnen wir mal mit unserem Mops. Genau, das ist schon der erste Fall, wo ich reingefallen bin, weil ich Thomas Account habe, das ist völlig richtig. Ich muss natürlich ich werden. Das ist immer schlecht, wenn man in einer falschen Umgebung ist. Ich hasse das an sich, aber es war leider nicht mehr anders in der Zeit, das vorzubereiten. Vielleicht klappt wenigstens das. Also darf ich natürlich frei. Da drüben gleich nochmal, weil wir brauchen ja immer einmal eine normale Verbindung, einmal das Ganze als gut. Sind wir schon? Jan, komme ich, kriegen wir gleich. Ja, es geht schon ein bisschen irgendwas voran. So, hier bin ich also einmal ich und einmal komme ich auch gut. sehen. Ich will als allererstes erreichen. Dass ich meine Kommunikation vom Rechner Jan mit dem Rechner Alvin zusammenbekomme und das Ganze will ich mit dem Mops erstmal anschauen. Also da ist er noch friedlicher Mops, er guckt bloß mal. Ich will mal sehen, was darum passiert. Und um Ihnen mal komplett das Ganze zeigen zu können, schaue ich mal in den ARP-Cache hinein auf dem Jan und schaue mal, ob da irgendwie der Alvin schon bekannt ist. Ja, der Alvin ist dort schon bekannt. Da werde ich einfach mal diesen Eintrag löschen. Das ist nur die Adressabbildung von der Internet in die Internet-Ebene. Wenn ich den rauswerfe, diesen Eintrag des Rechners Alvin, habe ich dann wenigstens den Vorteil, dass der Rechner Jan nochmal nachfragen muss, wie denn der Alvin auf Netzwerkebene, also auf Internet-Ebene heißt. Und das kann ich dann entsprechend beim Mops auch mitteilen. Gucken wir uns mal an, was man auf dem Mops jetzt sehen kann. Ich nehme mal ein ganz klassisches Werkzeug. Und zwar dieses uralte PCP-Dump. In dem Sicherheitshandbuch steht drin, dass seit der Granddaddy aller Netzwerksniffer, das ist schon sehr lange bekannt, wurde auch sehr weit in der Literatur jeweils verwendet, wenn man Bücher oder Netzwerkprotokolle liest, wird das häufig als das Werkzeug genommen, um Dinge zu visualisieren. Sie werden aber gleich auch sehen, welche Begrenzungen da dran liegen. So, was mache ich da? Was schreibe ich da hin? Vielleicht kann ich ihn auch den Kopf mal ein bisschen größer stellen. Mal gucken, ja, da geht es vielleicht etwas besser. Ich schreibe also hin, was ich gern sehen möchte. Ich habe hier von dem PCAP aus die Möglichkeit, einen Filterausdruck zu formulieren, was mich tatsächlich auf dem Netz interessiert. Ich sage mal Folgendes zu dem Thema. Ich gehe mal ins Verzeichnis Temp, was man nicht gerade will, auf dem Gerät hinher schreiben. Ja. Dann sage ich Folgendes: PCP-Dump, ich will mitschreiben. Und zwar in der Datei Dump, will man also die Pakete ablegen lassen. Ich will maximal 1600 Byte mitlesen pro Paket, das ist eine relativ gute Zahl insofern, 1500 Byte ist das Maximum bei Ethernet, da kommt noch ein bisschen was außen dazu, also mit 1600 liegen wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, sehen wir komplette Pakete. Und jetzt kommt ein Filterausdruck. Ich sage also zum einen, ich will ARP-Pakete sehen, also Anfragen des Rechners Jan nach der Adresse des Rechners Aldi und will dort außerdem sagen, dass die bitteschön vom Rechner Jan kommen sollen. Ich drücke den Rechner Jan in Form seiner Internetadresse aus. Sehen, ob das gelingt. Moment, 3F. Das habe ich mir vorneweg angeschaut. Das kann man ja ganz leicht ermitteln, welche Ethernet-Adresse dieser Rechner hat. Sie brauchen hier bloß mal Ping auf den Rechner zu machen und sich nachher den ARP-Cache anzuschauen. Sie haben es gerade mit dem Alvin getan, wo ich es einfach gelöscht hatte. Dort sehen Sie ja die Adressen. Also machen Ping und damit wird ja automatisch die Adresse aufgelöst und Sie können das ermitteln. Habe ich also gestern getan. Müsste so funktionieren. Heißt also, ich will zum einen Pakete sehen, die der Rechner Jan ausschickt und die vom Typ ARP sind und das auf den Adressen fragen. Oder aber als zweites hätte ich gern, Moment, wo soll das sein? Als zweites hätte ich gern gesehen, den Rechner Alvin, da gebe ich allerdings jetzt seine IP-Adresse an, um selbst keine Namensauflösung auszulösen an dieser Stelle. 104.9.84.147 und Port Echo und das Ganze sogar als TCP-Port. So, suchweise, das müsste der Ausdruck sein. Ich hätte also hier oben gesagt, ich suche alle ARP-Pakete vom Rechner Jan, ausgedrückt unter seine Ethernet-Adresse, oder aber die Pakete, die irgendwas mit dem Rechner Alvin zu tun haben und dem Echo-Port entsprechend. Der Echo-Port ist weiter nichts als die Diagnose-Port-Daten, die ich hinschicke, bekomme ich einfach zurück. So, wenn alles klappt, sollte ich damit in der Lage sein, diese Pakete mitzuschneiden. Da habe ich schon einen Fehler gewählt, da muss ich nur mal gucken, was ich falsch gemacht habe. Naja, eigentlich müsste das sofort funktionieren, dann müsste das wissen, das ist eigentlich nur ein Interface vernünftig da. Einmal ganz kurz gucken, Moment, ich habe hier ETH geschrieben, das heißt Ether. So, jetzt läuft also der Sniffer, der versucht jetzt genau hier meinen Wunsch zu erfüllen, den Ethernet-Pakete zu analysieren. Und jetzt schauen wir mal nach, was nun passiert, wenn der Rechner Jan sich an den Rechner. Moment, mal gucken, hier wegen Form. So. Rechner Jan wendet sich jetzt an den Rechner Alvin, an diesen Echo-Port. Ja, wunderbar. alles, was wir jetzt eingeben, also mal so ein Beispiel zeigen werde, wird einfach zurückgebracht und wir sehen sofort das Echo. Ich breche diese Verbindung nach. Jan hat nicht gewusst, dass er beobachtet worden ist, aber hat einfach mal was durchgeführt und das würde ich mir gerne jetzt mal anschauen. So, wo bin ich hier an dieser Stelle? Ich breche jetzt hier die Sniffer-Operation ab. Er sagt, 264 Pakete hat er gesehen, er hat aber nur einen Teil davon behalten. Der Kern selber leitet ja alles nach oben. Also alles, was auf dem Netz entlang gekommen ist, wird ja jetzt einfach nach oben geleitet. Und der Filter muss dann entscheiden, was er davon behält und was er wegwirft. Es gibt auch Implementierungen, wo der Kern zu unterstützt, da wird es dann etwas weniger sein. So, was können wir nun damit machen? Wir können das TCP-Dump benutzen, auch selbst wieder, um diese Daten auszuwerten. Ich sage zum Beispiel, ich möchte gerne die Datei Dump lesen. Und das, was da rauskommt, sieht etwa so aus. Sehen, ob das hochstelle. Moment, nochmal schauen, ich lasse mal abspeichern, wenn das ein Teil ist, besser. Offensichtlich haben wir die Anfrage nicht gesehen, warum auch immer die jetzt hier nicht drin ist. Normalerweise hätte ich gedacht, hätten wir noch sehen müssen, dass der Jan nach dieser Adresse mit dem Algen fragt. Will ich jetzt nicht hinterhergehen, warum. Zumindest sehen wir das Art Reply. Irgendjemand teilt also dem Rechner Jan mit, wo nun der Rechner Alvin zu finden ist. Und dann beginnt die eigentliche Kommunikation, das müssen wir auch irgendwo sehen. Mal schauen. Oh, das der Fall ist hier oben. Wir sehen, der Rechner Jan an dieser Stelle baut vom Port 32.914 eine Verbindung auf zum Rechner Alvin. Und diese ist am Echo-Port. Das wird uns sogar symbolisch ausgegeben, das hatten wir ja auch so gewünscht. Man kann das Ganze auch numerisch darstellen lassen. Und dann sehe ich hier Informationen zum Protokoll. Unter dem Telnet liegt das TCP drunter. Und ich sehe zum Beispiel hier durch dieses Kürzel S, dass ein TCP-Paket mit einem speziellen Flag gesendet worden ist. Das Syn-Flag heißt also Synchronisierung der entsprechenden TCP-Sequenznummern. Das braucht man in diesem Protokoll, wer das Protokoll kennt, weiß das. Und dann steht dahinter die entsprechenden Sequenznummern. Dann ein entsprechendes Window und was noch alles geben kann. Sie sehen also schon, diese Aussagen sind sehr interessant, aber natürlich nur verwertbar, wenn man überhaupt weiß, wie die Protokolle funktionieren. Das heißt, also solche Sniffer nützen einem, wenn man Fehler sucht, wenn es gerade Fehler damit sucht, nur etwas, wenn man auch in der Lage ist, die Protokolle entsprechend zu deuten. Wir sehen dann das Gegenstück, der Rechner Alvin antwortet hier im zweiten Paket an den Rechner Young. Hat ebenfalls wieder irgendwelche Sequenznummern verwendet, hat das S-Flag gesetzt, also auch wieder synchronisiert. Das ist ganz normal beim Verbindungsaufbau. Wer TCP kennt, weiß, dass der Verbindungsaufbau drei Pakete umfasst, den sogenannten Three-Way Handshake. Und den kann man also hier im Detail nachvollziehen. Wollte ich auch nicht. Ja, und Sie können also dann hier diese einzelnen Dinge sich anschauen. Sie sehen also erstmal den Ablauf des Protokolls. Und Sie können auch, wenn Sie noch eine weitere Option dazu setzen, minus x sich den Dateninhalt der Pakete anzeigen lassen. Ich zeige Ihnen mal, wie das aussieht. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Sie sehen schon, das sind also reine Hex-Tests. So, nun kann man natürlich verschiedene Dinge tun. Es gibt nun einige Zusatzwerkzeuge. Eins habe ich selber mal geschrieben, so ein ganz kleines C-Programm. Das setzt wenigstens hinter die Hex-Ketten der ASCII-Repräsentation, dass man also ein bisschen mehr erkennt. Dann gibt es Programm TCP schon, das nimmt das Ganze nochmal etwas detaillierter auseinander. Aber Sie sehen schon, so richtig handlich, um jetzt die Dateninhalte zu verfolgen, um jetzt den eigentlichen TCP-Sprung zu verfolgen, ist das nicht. Es gibt eine Möglichkeit, das Werkzeug Dump TCP-Link zu verwenden. Das ist ein kleines Perl-Skript, das versucht wenigstens mal alle TCP-Ströme zu erkennen, die in so einer Dump-Datei drinstehen, und sie wenigstens mal in Klartext zurück zu übersetzen. Versuchen wir das mal anzuwenden. Wir lesen also hier diese Datei aus. Und bekommen zwei andere Dateien erzeugt, die sind immer so schön mit Doppelpunkt getrennt, da kann man die ganz gut daran erkennen. Also Stern, Doppelpunkt, Stern wäre ein gutes Muster, wenn man es anschauen will. So, das sind beide Dateien. Die obere zeigt unsere Kommunikation vom Alvin zum Jan und die andere zeigt die Kommunikation vom Jan zum Alvin. Wir können also jetzt aus diesem TCP-Sprung uns die Klartextdaten analysieren lassen. Das ist schon mal was. Wir sehen also hier, das ist A und das ist B, was wir geschickt haben. Also einmal der Hinweg, dann der Rückweg. Problem ist nur, wir sehen natürlich nicht, wie das Ganze zusammenspielt. Das ist immer auch nicht so sehr hübsch. Dazu kommt auch, wenn wir das anwenden, auf eine richtige Telnet-Sitzung. Also nicht auf so eine Echo-Port, sondern wenn wirklich Telnet abläuft. dann kommt noch eine ganze Menge von Optionsaushandlung da mit rein, das sind mehr Zeiten. Und dann sehen Sie eigentlich nur noch ein Bus von irgendwelchen Dingen. Da ist es ganz schwierig, das dann zu erkennen, worum es hier eigentlich geht. Und deshalb ist es besser, wenn man jetzt an dieser Stelle mit etwas intelligenteren Tools das Ganze versucht zu realisieren. Und eins möchte ich Ihnen zeigen, was meiner Meinung nach mit so das Beste ist, was man im freien Umfeld findet. Das ist das Werkzeug In the Real. Ich hatte das schon gesagt. Und dort kann ich mir die Sache dann doch etwas komfortabler anzeigen lassen, wenn ich denn kann. Nun geht es natürlich los, und das ist interessant. Wir kommen an die X-Verbindung nicht ran. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Jetzt muss ich mal was machen, was ich eigentlich doch nicht kann. Ich mache jetzt einfach mal die nächste Seite. Ich muss also jetzt eine X-Verbindung gestatten zu diesem Rechner für Z, das mache ich normalerweise nicht. Ich organisiere das eigentlich alles über die Vector Shell, das ist das Schlüssel. Das geht leider jetzt nicht wegen der Umgebung. Drücke ich also hier mal den Rechner Mops und Informatik gestatten, auf diesen X-Schirm zuzugreifen, wenn wir noch die Schreibfenster klären. So, jetzt der Versuch, vom Mops ausgehend das mal darzustellen. Wir sehen also immer genau, was die Zeit, wo ist die Quelle, wo ist das Ziel der Operation gewesen, des Paketes, welches Protokoll hat eine Rolle gespielt und welche Informationen lässt sich nun noch hier ablesen. Dann habe ich hier ein zweites Areal, da sehe ich dann das einzelne angeklickte Paket noch etwas detaillierter. Wir erkennen also das obere erste Paket, was blau gezeichnet ist, hat einmal die Information zu dem Rahmen selbst. Das ist eine Information, die es zur Sniffer gibt, wie lange das Paket war, was er von der Leitung gewischt hat, wann das war. Dann das Ganze ist dann Ethernet, das ist die nächste Ebene dieser Encapsulation, dann ein Stück oben drüber das Internetprotokoll und dann oben das Transmission Control Protokoll, also TCP. Also die einzelnen Protokolle, die jetzt hier dran beteiligt sind, kann ich Schritt für Schritt untersuchen. Ich kann also hier zum Beispiel mal hineinklicken und sehe dann hier unten, schön schwarz dargestellt, in der Datensektion, welchen Teilen das entspricht. Wir sehen also hier zum Beispiel, Transmission Control Protokoll entspricht genau diesem Teil im Paket. Also das sind die Informationen, die zum TCP gehören. Das sind die Informationen zum Ethernet-Rahmen, das ist IP. Das kann ich also alles genau analysieren. Ich sehe nicht nur den Hexcode, ich sehe auch noch die Textzeichen, also irgendwas mit s.informatik.geochemnitz.de, kann ich hier also noch erkennen. Und das Schönste ist, ich kann den TCP-Sprung folgen lassen. Es gibt also ein Tool, Follow TCP Stream. Und dann nimmt er mir das einfach mal auseinander. Und zwar Klienten- und Serverseitig mit verschiedenen Farben dargestellt. Wir sehen also, der Klient schickt in diesem rötlich gehaltenen Ton AAA. Darunter kommt das Ende des Servers, dann wieder die Aktion des Klienten und des Servers. Sie sehen also schon, das ist wunderbar. Das Ganze lässt sich dann natürlich auch für Klientenverbindungen nutzen, um so zum Beispiel Passwörter herauszulesen. Das können wir zum Beispiel gleich mal machen. Wir schließen dieses Fenster und wenden uns also mal einer richtigen Sitzung zu. Echo ist ja nicht so interessant, da wissen wir ja schon, was zurückkommt. Das ist ja irgendwas zu kaufen. Da müssen wir so zum Ort bleiben, zu trainieren. Jetzt kommen wir mal zu der Sache, dass wir mal draufschauen, ob es jetzt noch wirklich interessant ist. Wir sagen mal, wir wollen die Rechner Jan und Rechner Dirk beobachten, wie die miteinander kommunizieren. Und jetzt mal TCP-Port-Telnet, versuchsweise das. So, hoffe ich, habe das richtig eingegeben. Das ist also eine Leistung dieses Werkzeugs. Der kann also auch selbst nicht nur die Pakete lesen, also eine Datei, sondern der kann selbst auf das Netz schauen. Und ich habe zwei Arten von Filter. Ich kann einmal filtern, welche Pakete in das Werkzeug reingenommen werden und kann dann nochmal sagen, welche Pakete ich wirklich anzeigen kann. Das kommen Sie einfach mal, aber kommen wir, denke ich, gleich dazu. So, er hat also hier eingeschaltet, sein Paketzähler. Ich kann also immer verfolgen, was er gerade reingenommen hat aus den einzelnen Pakete und so weiter, dann lasse ich ja einfach. Und wenn nämlich jetzt mal die Variante zu, da hat man ja nichts ahnen, meldet sich mit Telnet auf dem Rechner Kirchen an. Da soll dort nur zertest werden, dann habe ich extra mal für diesen Punkt eingerichtet. So, nun gibt das ein Passwort ein, denkt natürlich, das ist ja alles geheim, weil es nicht ist ja ausgeschaltet, dann gut, er sieht es nicht, aber andere sehen es einfach gleich nachher. So, freut sich, wunderbar, er hat dort frei stehen, die heißt Passwort. So, an dieser Stelle geht er Kaffee trinken oder irgendwo anders mal hin, was wichtig ist. Und das ist die Chance für uns. Wir gucken also jetzt rein, was ist denn da so passiert und sehen, naja, auf dem TCP sind 53 Pakete angekommen, alles andere hat irgendwo brach gelegen, soll uns nicht interessieren. So, zurzeit sehen wir noch, das liegt daran, dass noch der alte Filter aktiv ist, der Displayfilter von vorhin, als ich diesen TCP-Strom gefolgt habe, deshalb setze ich den Displayfilter zurück und schwuppdiwupp bekommen die Pakete, die wir gerade eingefangen haben. So, natürlich interessiert mich weniger dieses ganze Protokollspiel. Ich sehe schon, es ist irgendwie ein Pellnet-Data. Ich kann mir das anschauen, wenn ich einfach mal da reinklicke und das hier unten öffne. Da sehe ich dann hier sowas, Don't Authenticate, Option, Won't Encryption, Option. Gut, okay, wer Telnet kennt, weiß, das ist aber für den Fall völlig uninteressant. Wir wollen ja nicht diese Protokollaushandlung sehen, die kennen wir ja. Die geht ja im RFC. Wir wollen ja sehen, was der Nutzer für Daten geschickt hat. Also, Follow TCP Stream. Na wunderbar. Hier ist er. Was sehen wir? Aha, er war also irgendwie offenbar der Nutzer-Test. Das müsste sich hier nachweisen lassen. Hier, gut, irgendwo muss das kommen. Aber hier, das ist besonders interessant. In blau gehalten das Passwort, die Ausschrift Passwort, das ist die Leistung des Servers. Und jetzt gibt er natürlich, obwohl Echo ausgeschaltet wird, muss er es natürlich über das Netz übertragen, ist ja klar, geht ja nicht anders. Sehen wir also das Passwort. 1QA, 2WS, 3E. Das war das Passwort. Lässt sich ja gut einbinden, habe ich gleich mal so ein ganz einfaches gewählt. Also, egal wie gut sie spielen, kann ich also hier Mühe geben, alle Richtlinien folgen, wie man ordentlich das Passwort konstruiert, ist ja völlig egal, Sie sehen es ja trotzdem in den Garten. Natürlich können Sie das jetzt benutzen und können das wieder einspielen, man nennt sowas eine Replay-Attack, Sie spielen also so eine abgelauschte Information, so ein Authentifizierungstoken wieder ein, Sie machen also Pellet auf die Maschine, melden sich dann als Nutzer-Test an und behandeln dort seine Dateien oder irgendwelche Dinge in seinem Garten. Das ist also diese Sache, wo man das wunderbar verfolgen kann. Mit allen anderen Tools im textbasierten Bereich kriegen Sie das nicht so schön gelistet. Also das ist wirklich sehr bequem, da muss man nicht so viel arbeiten. Ansonsten müssen Sie vielleicht selbst Dinge programmieren, die sehr anstrengend. Also man hat ja was Machiges. Übrigens natürlich neben diesen Paketsniffern, wie ich gesagt habe, auch so die Jagdwerkzeuge. Versuchen wir einfach jetzt mal, diese Verbindung ein bisschen hinterher zu jagen. Das hat den Vorteil, wenn wir auf einer bestimmten Stelle sind, wo wir alles verfolgen können, was zwei Partner austauschen und vielleicht dazu noch in der Lage sind, da wieder einzuschleusen, dann können wir im Namen des ein oder anderen Partners kommunizieren, ohne dass wir deren Kommunikation verhindern. Also nochmal vom Szenario. Ich kann alles sehen, was zwei austauschen. Ich kann das nicht verhindern, dass sie es austauschen, aber ich kann im Nachgang, nachdem ich immer Informationen gesehen habe, noch Daten meiner Wahl hinterher schieben. Und damit lassen sich auch sehr interessante Konstruktionen anstellen. Das ist, wie gesagt, das Werkzeug von dem Kollegen aus Prag. Und uns daran teilhaben lassen wollte, hat uns das Werkzeug frei zur Verfügung gestellt, dass wir auch ein bisschen üben können. Gucken mal nach. Gut. Der Einfachheit halber schalten wir jetzt also diesen wunderbaren Radar-Träger zu. Hier ist er. Ist ein einfaches Tool, textbasiert, ist vielleicht für Leute, die als grafische Oberflächen gewöhnt sind, nicht so toll. Es geht so richtig klassisch mit kleinen Kommandobuchstaben, also so wie man das als Programmieranfänger lernt, wenn man erste Interfaces schreibt. Sei dahingestellt, man kommt damit jedenfalls ganz gut zum Zug. Connection Intruder, also ist ein Eindringer. Das ist also weniger ein Werkzeug, was für den Systemadministrator zum vollgesamten Netzwerk bringt. Ich dachte, so ist es schon eher noch ein Hacker-Tool. Also man kann das zumindest sehr gut in dieser Richtung einsetzen. Solange noch nichts passiert, wenn man das mit der Option L anzeigt, kann der L anzeigen, sind noch keine Verbindungen da. Also Hand konnte noch nichts sehen, wobei er standardmäßig TCP-Verbindungen mit Port 23 jagt, das sind die Telnet-Verbindungen. Man kann ihn dazu bringen, dass er auch Secure Shell-Verbindungen jagt, hat aber wenig Sinn, da ja alles verschlüsselt abläuft, bringt also das keine großen Erkenntnisse. Aber Telnet nicht verbinden. So, irgendwann kommt also unser lieber Nutzer zurück, der jetzt nun, Moment, mal gucken hier, wo ist mein Jan? Hier, der Rechner. der Nutzer war ja am Rechner Jan, hatte sich mit Kellnern angemeldet, war mal Kaffee trinken gegangen, ist jetzt wieder da und macht nochmal, sag ich mal, LS-L, weil wir mal gucken, wie seine Dateien lang sind oder groß sind oder irgendwas, was ist mal da oben vielleicht. So, das macht er. Und das alleine reicht, diese bisschen Kommunikation, um dem Hand anzuzeigen, dass da eine Verbindung läuft. Jetzt hat der Hand eine Witterung aufgenommen. Wir sehen das, wenn wir L eingeben, kommt jetzt wirklich eine Verbindung hier, an dieser Stelle, wo mein Falzkörper ist, mal sehen, ob ich das markieren kann. Ja, hier ist L. Ich sehe also, dass vom Rechner 184, 115, das ist der Yang, eine Helix-Verbindung auf 23 besteht zum Rechner 192, 39 die Kirche. Jetzt weiß ich erstmal, worum es geht. Ja, da sage ich mir, gut, ich will da mal einsteigen in diese Verbindung, ich würde gerne den Nutzer mal ein paar Daten, also anstelle des Klienten reinschieben, zum Beispiel mal seine Dateien löschen, die man bei anderen hinkopiert, einfach damit das interessanter wird, damit man Sachen vorfindet, die das selber das ist ja langweilig, wenn man das selber macht, weil es ja in der Regel ist es schöner, wenn man das mal über doch mit dem Zufall dann alles gesteuert bekommt. Und das wollen wir mal tun. Ich sage also an dieser Stelle, einfach diese Option Simple Hijack. Es gibt hier sehr diffizile Technologien, wie man hijacken kann mit AAP, Spoofing und all drum und dran. Das will ich mir ersparen. Ich mache wirklich mal so einen ganz einfachen Einstieg. Wie gesagt, von dieser Stelle, ich kann alles beobachten, was läuft. Ich kann im Nachgang Pakete einsteuern, kann aber nicht verhindern, dass die beiden Partner sich weiter unterhalten. Also das kann ich hier an der Stelle an dem Internet nicht unterbinden. Also gehe ich mal rein, Simple Hijack. Da sagt er, welche Verbindung will ich haben. Es ist nur eine da, also wähle ich die. Und da kann ich jetzt im Prinzip sagen, Dump Connection. Das heißt, ich kann also jetzt in diese Verbindung einsteigen und kann mir das mal angucken, was da so der Reihe nach läuft. Sage ich mit mir aus mal ja. So, jetzt bin ich in seiner Verbindung drin. Zunächst erstmal noch nicht böswillig. Ich schaue mir mal an, was er da so tut. Und sobald was passiert, werde ich das mitbekommen. So, was macht er? Er berechnet zum Beispiel mal eine Prüfsumme dieser Dateien. So, das gucke ich mir mal in diesem Werkzeug an. Moment, bitte, das ist weg. Hier ist es. Wir sehen das hier, es ist Zoom Pass VD war das Kommando, das sehen wir hier unten. Das Ganze ist sogar noch grün in weiß geschrieben, grün, also die Seite des Klienten, weiß die Antwort, die daraufhin kam von mir aus. Also wir sehen sogar die beiden beteiligten Aktivisten, also einmal der Klient und der Server. Und wir sehen auch die Prüfsumme, also wir können im Prinzip so über die Schulter schauen, was die beiden denn da so treiben. Und interessant ist es ja, dass ich jetzt im Sinne des Klienten einsteige, dort Kommandos einschleuse, sodass auf dem Server die Dinge ausgeführt werden. Umgedreht beim Klienten hat es ja wenig Sinn, da sitzt ja ein Mensch, der sieht es ja dann auch gleich, das wäre ja also etwas ungünstig, vor allem bringt es nicht so viel Destruktionseffekt. Das versuche ich jetzt mal zu machen. Also aus dieser Operation weiß ich jetzt schon mal, dass da eine Datei Pass-ID existieren wird. Wenn ich das ein bisschen länger verfolge, kriege ich vielleicht noch mehr raus. Beziehungsweise, wenn ich diese Spoofing-Technologie noch dazu verwenden würde, könnte ich richtig in die Verbindung einsteigen, dann hätte ich die sozusagen in der Hand, da würde ich richtig der Klient werden. Das will ich jetzt hier mal nicht zeigen, da brauchen wir eine spezielle Bedingung dazu. Aber es reicht ja so schon. Wir nehmen mal an, er macht leichtsinnigerweise nochmal LS, wie man das mit Unterschied tut. Und da erfahre ich natürlich auch noch, welche Dateien dort so rumstehen. Ich sehe also jetzt LS und da kommt nur das die Datei KSWD. Da sage ich, prima, jetzt reicht es mir, jetzt weiß ich genug, jetzt kann ich beginnen. Control C. Zunächst passiert noch nichts, aber sobald hier eine nächste Aktivität vonstatten geht, hoffe ich, bekomme ich an meinem Werkzeug die Konsole zurück. Also ich habe wieder jetzt den Kommandopunkt und kann nun sagen, was ich machen will. Jetzt darf ich mein Kommando wählen, das ich gerne in diesen Strom einsteuern würde. Also was schreibe ich hin? RM, minus M. Semikolon. Ich kopiere noch was hin, das ist also diese Aussehen, ich will ihm alles wegnehmen. Ich habe mal sein Pass-ID-File, was er geschrieben hat, und schicke ihm mal Services rein. So, jetzt kommt was, das Rote hier, das ist ein sogenannter X-Strom, der passiert. Das ist ganz einfach so, ich bin in die Verbindung eingedrungen und nun kommt natürlich das ganze Spiel auf dem TCP durcheinander und die Rechner, der richtige Klient und der richtige Server, wollen sich jetzt gegenseitig erzählen, dass der andere irgendwo einen Fehler gemacht hat, dass die Daten nicht zusammenpassen. Das erzählen die sich so lange, bis er dann nach 4 Sekunden sagt, so, jetzt setze ich die Verbindung zurück. Also als Zusatzleistung habe ich nicht nur was eingesteuert, sondern habe ich noch die Verbindung gekämpft. Das ist in der Regel nicht so schlimm, weil ich meinen Telnet-Server kann immer mal abstürzen. Ein unerfahrener Nutzer, der wird sich gar nichts bei denken, der denkt, vielleicht hat er was falsch gemacht und der erfahrene Nutzer denkt, scheiß Netz, sag ich mal. Ja. Siehe da, wo aber Partner Services dann. Das ist aber ein Ding. Meistens auch wirklich das Services, was wirklich unter EDC steht, ist eine Sache. Also mein Passwort-File war weg und das Services ist da. Das ist auch schon mal was Hübsches, ne? Man kann praktisch, das ist die Moral an der Geschichte, mit Hilfe solcher Werkzeuge in einen TCP-Datenstrom einbringen. Obwohl TCP wesentlich komplizierter ist als UDP, hat man also hier sehr gute Möglichkeiten, das Ganze zu realisieren. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen noch mal was Hübsches zeigen kann. Na, haben wir noch eine Sache, ich denke, in Anbetracht der Zeit gehen wir das vielleicht gerade mal hin. Also wir haben jetzt die klassischen Paketanalysatoren gesehen, TCP, dann und generiert, das waren also die Werkzeuge für den Administrator, die sich bei geschickter Anwendung auch nicht brauchen lassen. Wir hatten dann auf der anderen Seite mal so ein Werkzeug gesehen, was uns die Chance bietet, in solche bestehenden Verbindungen einzusteigen. Der Rat kann natürlich nur heißen, verwenden Sie Secure Shell oder irgendwas Verschlüsseltes, weil dort natürlich auch die Integritätssicherung dabei ist. Das heißt also, die Partner würden das anhand fehlender oder falscher Checksummen merken, dass die Pakete nicht echt sein können, würden dann sogar die Verbindung trennen. Also da sind Sie auf sicherer Seite und dann können Sie Fehler melden bei der Secure Shell Packet Length. Dass er irgendwas total zerstört intern und das merkt die Secure Shell und nicht ab. Da passiert dann wirklich nichts. Also das wäre dann die Gegenmaßnahme, verwenden wir sogar Verbindungen, weil man einfach bei Telnet A abgelauscht werden kann und B, weil man eingebettet kann in diese Verbindung. Das war nur die harmlose und einfache Version, das kann man alles mit diesem Werkzeug wunderbar verfeinern. Der hat also noch den Boden geschrieben, da kann man zum Beispiel solche Dinge anwenden, dass man regelmäßig Verbindungen an Leute zurücksetzen lassen möchte, dass man die sich ständig als irgendwer anders ausgibt und alles so eine Dinge. Also im lokalen Netz sind dort eigentlich den Dingen Tür und Tor geöffnet. Vielleicht noch mal eine Sache, die ich Ihnen zeigen würde, wenn es denn klappt. Ich bin jetzt hier noch als kann ich das noch als Abschluss zeigen? Ich bin mal auf einen dieser anderen Rechner gegangen, am Quersegment und wechsle mal in das Verzeichnis Mount. Das ist ein Verzeichnis, was auf dem NFS-Server, und zwar auf dem NFS-Server Young, existiert. Und jetzt möchte ich gerne mal die NFS-Kommunikation zwischen dem Rechner Kirk, der der Klient ist, und dem Rechner Young, der der Server ist, verfolgen. Gehe ich also an dieser Stelle wieder auf meinen Mobs. Hier nützt mir dann so ein Werkzeug wie das Handy überhaupt nichts, weil der ist ja auf solche Verfolgungen Einbringungsproblematik spezifiziert oder spezialisiert. Hier kann ich also nicht einfach NFS-Kommunikation verfolgen. Das kann der gar nicht. Also UDP steht da überhaupt nicht. So, sage ich an dieser Stelle die aus und starte dafür mal meine EOB. Was gucke ich mir an? Ich mache ein Capturing und will alles sehen, UDP Port 2049. Also wer aufmerksam die RFCs und so weiter gelesen hat, der weiß, dass 2049 der Standard NFS-Server Port ist. Also dort wenden sich alle Klienten hin. In der Regel ist das alles unüberwacht, sind also ungelockte Dinge. Das ist für Angriffe wunderbar geeignet, weil es gar niemand im Schluss rausbekommt, was dort passiert ist. Und ich verfolge das einfach mal. Hier an dieser Stelle lasse ich meinen wunderschönen Sniffer mitlaufen und der Rechner. Jetzt hier der Rechner Kirke, der weiß von nichts. Der macht also meinetwegen Folgendes, der lässt sich mal hier seine Zeichnisse auflisten, sieht er alles NFS-Kommunikation, die notwendig sind. Er legt mal zwei Dateien an, einfach so, könnt ihr mit Inhalt füllen, spielt keine Rolle, und löscht im Nachgang eine Datei. So, und Sie sehen schon, die Namen sind gleich lang, 111, 222, 333, alles drei Zeichen lange Namen. Das heißt also jetzt diese Löschoperation, ein Paket erzeugt zum Löschen, dieser Datei 111 auf dem Server, könnte ich jetzt natürlich benutzen, wenn ich sie einfange, ein bisschen geschickt modifiziere, vielleicht einen anderen Namen reinschreibe und das nochmal abschiebe. Dann müsste ja eigentlich die zweite und die dritte Datei löschbar sein, ohne dass der Nutzer das hier angewiesen oder gewollt hätte. Probieren wir das einfach mal. So, bis jetzt haben wir also nur die beiden Dateien da. 111 ist gerade gelöscht worden. Das benutze ich. Das ist ja wunderbar, der hat ja alles schön zurecht gemacht. Ich brauche es ja bloß hernehmen, ein bisschen dran drehen und wieder zurückschieben. So, Moment. Da schiebe ich mal in den Background und sage mal hier an dieser Stelle. Also hier ist einiges passiert, wie man sieht. Man sieht auch wunderbar, was die einzelnen Operationen sind. Und mich interessieren nicht alles, sondern mich interessiert natürlich nur der Remove Call und der Remove Reply. Ich gehe mal davon aus, es hat geklappt. Das kann man sich angucken, dass der Status okay lautet. Mich interessiert eigentlich nur der Remove Call. Dann lasse ich mir den etwas genauer anschauen. Gehen wir hier in die Sektion rein, NFC, also Remote Procedure Call, das ist ein System, was da drunter liegt unter NFS, und sehen die Operation 10 Remove. Und das jetzt kommt eine ganz feine Sache mit dem Ethereal. Ich will also alle Pakete sehen, die genau dieser Prozedur entsprechen. Da ich bloß mit der rechten Taste klicken und sagen Match Selected. Also das, was ich gerade selektiert habe, soll er jetzt anwenden auf alle Pakete, nur wo dieses Muster passt, soll er mir anzeigen. So, jetzt sage ich, ich will aber auch nicht nur diesen NMS-Remove-Call sehen, sondern will nur den Call sehen, also nicht den Reply, der interessiert mich auch nicht. Also sage ich noch, RPC-Message-Typ ist 0, das ist nämlich der Call. Jetzt habe ich das Ganze auf ein Paket eingeschränkt und das speichert mir ab. So, das stecke ich erstmal ins Dateisystem. Das ist eine wunderbare Vorlage, das ist eine Art Template, wie man also solche Web-Operationen realisieren kann. Ich sage mir nur, das, was er mir gezeigt hat, ist ein Paket und ich lege das in die Datei Remove. So, das ist meine NFS-Remove-Operation und das ist schön, dass das so ist. So, ich versuche mal noch eins zu machen, Full Reset, dass wir diesen schwarzen Hintergrund wegbekommen. Hier steht jetzt also die Datei Remove. So, und jetzt versuche ich die geschickt zu benutzen. Ich habe mir aufgeschrieben, wie man das bereits noch machen kann. Das geht erstmal so, dass ich mal ein bisschen mit X, RPG-Merge, mal noch eine kleine Datei hinzulade, nur damit das Programm ein bisschen bunt wird. Ich hoffe, der hat es verstanden. Ja. Und jetzt starte ich diesen XIP dann. Das ist auch so ein Paketsniffer, der etwa wie Ethereal oder PHP-Dump funktioniert und der in der Lage sein sollte, diese Remove-Datei einzulesen. Hat er auch gemacht, er visualisiert genau ein Paket, das ist schön groß, weil es entsprechend lang war, 1500 Byte drin da gesliffert. Ich kann das mit der rechten Maustaste mir etwas detaillierter ausklicken, das Ganze, und sehe jetzt das Paket mal ein bisschen schön dargestellt. Hier oben als die Ethernet-Schicht so ein bisschen irgendwie rötlichen Ton gehalten, dann gelb der ganze IP-Bereich, grün der Un-IP-Bereich, ihr seht das ganze Protokoll-Layering. Und sehe dann hier unten drin den eigentlichen Inhalt. Was erkenne ich? Das ist der Dateiname. Da muss ich dann eventuell wissen oder einfach mal scharf hinschauen. Also praktisch 111 ist ja dort gelöscht worden. Und hier oben sehe ich etwas, das ist eine sogenannte Transaktions-ID. Also jede NFS-Operation, das ist durch das RPC-System bedingt, hat noch eine eindeutige Transaktions-ID, sodass Antworten und Anrufe einander zugeordnet werden können. Die muss ich ändern, weil sonst der NFS-Server die Operation nicht nochmal wiederholt. Das muss ich ändern, dann muss ich die Paketlänge anpassen und die Prüfsumme. Das sind die Operationen, die man mit dem Werkzeug in der Regel ganz einfach bewerkstelligen kann. Ich gehe also in den ersten hinein, sage Edit, dann bekomme ich das Ganze in Texteditor geladen, Texteditor meiner Wahl, ich verwende hier den BVI, gehe jetzt an die Stelle, die jetzt der Transaktions-ID entspricht, erhöhe die erstmal, mache also aus dem DC meinetwegen DD, suche mir dann den Dateinamen. Ich sage jetzt von mir aus 333. Nur noch mal kurz zum Vergleich. Wie war die Situation? 111 hatte ich gelöscht, 222 und 333 sind noch da. So, das habe ich also jetzt geändert. So ein eingefangenes Paket. Speichere ich jetzt mal ab. So, gucken wir nach. Ja, dann sage ich, dass die Idee ist hier oben angekommen. Transaktions-ID ist grün, damit ist das neue Request für den NFS-Server. Der Dateiname heißt jetzt 333. Ich muss die Längen anpassen, da gibt es einen Knopf. Ich muss die Prüfsumme anpassen.
Ich denke, es ist deutlich geworden, dass noch einiges auf dem
in den letzten, insbesondere in den Protokollen, die hier vorgestellt sind, laut, dass man natürlich Alternativen benötigt, um sich unter der letzten Dimension zu können. Dazu hast du nichts gesagt, das ist ja auch gut. Aber das wäre vielleicht eine andere Vortrag. Gibt es Fragen?
Welche Möglichkeiten gibt es für Admins, den Einsatz von solchen Sniffern nachzuweisen?
Schwierig. Man kann Folgendes versuchen. Wenn die Sniffer ansetzen, dann setzen die beim Ethernet zum Beispiel die Karte in den sogenannten Promiscuous Mode. Das heißt, normalerweise hat ja die Ethernet-Karte nur die Aufgabe, die Pakete für den eigenen Rechner reinzunehmen. Das sind also die mit der eigenen Ethernet-Adresse sowie Multicast und Broadcast. Das sieht man normalerweise. Aber in so einem wunderbaren Netz, hier, wo der Rechner Mops stand, hat man natürlich Zugriff auf alles, wenn man die Karte in den Promiscuous Mode schaltet. Und dann bekommt man alles herein. Und da gibt es einige Ansätze, praktisch zu versuchen, herauszubekommen, welche Rechner ihre Karte im Promiscuous Mode treiben im Internet. Und dann könnte man sagen, ja, das macht, der ist ein guter Kandidat dafür, dass man es nicht mehr laufen lässt. Es könnte aber natürlich auch eine legale Anwendung sein. Es könnte ja sein, dass jemand im Nutzerbereich, also im Nutzerlevel von Linux versucht, ein X-Code zu implementieren oder ein völlig anderes Protokoll. Da muss er natürlich auch eventuell an andere Laden herankommen, möglicherweise. Und dann kann es natürlich sein, dass es mehr oder weniger legal, was er da betreibt. Also richtig gute Möglichkeiten gibt es gegen das Sniffern eigentlich nicht. Die beste Variante ist, man verwendet verschlüsselte Verbindungen, sodass der ruhig sniffern kann. Er kann das einfach mit den Daten dann nichts anfangen. Also bei Secure Shell brauchen Sie die Angst nicht haben, oder wenn Sie jetzt zum Beispiel SSL verwenden, um auf Ihren Webserver zuzugreifen. Da kann der das ruhig nicht hören. Er kann in der Regel nichts damit anfangen. Er kann die Daten auch nicht fälschen, weil er sie nicht reproduzieren kann. Das ist ja auch gegen Ripley geschützt, das Ganze. Was er machen kann, er kann natürlich eine Verbindung zurücksetzen. Also auf dem TCP-Niveau kann er ansetzen und die Verbindung trennen, oder er kann noch weiter runtergehen und ihre Leitung durchschneiden. Das wäre ein Denial of Service. Weder Kryptografie noch irgendwas sonst, wenn sie nur mit rechtlichen oder sonstigen Mitteln, also mit dem Hammer hingehen und den machen Kopf haben, wenn sie kennen, dann also bleibt er einfach machen, meine Nachsicht. Also man sollte weniger den Kopf reinstecken, meiner Meinung nach, solche Dinge zu erkennen, die haben gerade sniffert, sondern man sollte versuchen, Lösungen, Sicherheitslösungen zu verwenden, die mit entsprechender Kryptografie arbeiten, sodass der Rechner aufhört, für uns dann immer zu verwenden. Das ist meine Empfehlung an der Stelle. Wobei das mitunter schwierig ist, also gerade was ich hier gezeigt habe, NFS haben wir auch in der offenen Form im Einsatz, einfach weil es gar nicht anders geht, haben keine andere Lösung. Also es gibt in den kommerziellen Systemen, in Solaris Server, gibt es nichts. Also Sun bietet jetzt da nicht so von Hause aus an, was ich da machen kann. Sie können natürlich versuchen, virtuelles privates Netz zu konstruieren, also mit IP-Security oder irgendwas. Das wäre vielleicht dann der Ansatz. Aber haben wir also gesagt, habe ich. Wir vertrauen darauf, dass so weit niemand vordringt, um an hier in die Netze einzusteigen. Wir geben uns also aus ein bisschen mehr.
Ja, vielleicht noch eine Frage, was noch eine gibt. Ist die Zeit schon Leute gekommen?
Gibt es eine Möglichkeit, bei der Switch die Ethernet Sniffer auf Wörter anzufangen?
Naja, also ich habe es jetzt nicht mehr
Zeit. Außer wenn es natürlich einer mal freischaltet.
Ja. Ja, es ist schwierig, das sicherlich dann was gut zu machen, weil man alle Pakete sieht. Das ist wahrscheinlich dann ein Problem. Man sieht in der Regel nur seine eigenen, das sind nur die Broadcasting Multicast-Pakete, ja. Also im Allgemeinen dürfte das wenig nutzbringend sein.
Was sagen willst du, wenn die Schiere jetzt in dem Umfeld von Hand beschrieben wird, dass es für bestimmte Arten von Sniffern Möglichkeiten gibt, die Sniffer dazu zu bewegen, so etwas zu tun? Auch ohne, dass man mit der Administrator ein Administrationsrecht auf den Switches hat.
Ja, der hat eine Option drin, wo er dann schreibt, also ein bisschen im geswitchten Netz und ein bisschen nicht im geswitchten Netz. Aber das Ganze ist natürlich dann doch auch eingeschränkt, was man aber immer machen kann mit diesen Paketen. Man kann natürlich blind connections aufbauen. Man kann also, das ist ja mehrfach gezeigt worden, dass das wirklich geht, man kann mit einem Partner kommunizieren, ohne dass man die Antwort sieht. Man weiß aber, wie die Antwort aussieht und denkt sich, dass der die geschickt hat und setzt dann einfach die Kommunikation fort. Also man hat eine Einwegkommunikation und denkt sich sozusagen die Antwort des Partners. Es ist durchaus nachgewiesen, dass das funktioniert. Man kann über diesen Weg eine kurze Verbindung aufbauen und zum Beispiel dann die RS-Datei freischalten. Wenn jemand dann einen RS-Dienst irgendwie anbietet, dann kann der also dann überall aus einsteigen. Also solche Sachen sind erfolgreich genutzt. Also es ist durchaus möglich, aufgrund besonderer Eigenschaften des TCP-Stacks für die Kommunikation zu führen, ohne dass man die Antwort sieht. Also kann es zum Beispiel das Buch von IP-Adressen sich erstmal an den Server bringen. Man denkt, das ist ein legaler Klient, antwortet natürlich dann irgendwo in die Luft, und man denkt sich und weiß, wie diese Antwort aussieht und setzt dann im Prinzip entsprechend fort. Und der Server merkt dann nicht, dass man eigentlich schummelt hat. Also solche Sachen gibt es. Man hat also auch nur begrenzt Nutzen mit dem Sniffer. Aber Sniffer wäre dann, oder dieses Werkzeug wäre dann das Buch, um diese Pakete einzubringen. Weil mit normalen Betriebssystemen schaffen Sie ja nicht, welche Pakete zu erzeugen. Das ist das Problem.
Jo, okay. Nochmal besten Dank. Wir müssen auch gleich die Zeit gründen. Danke für eure Vorfrage. Wir setzen in wenigen Minuten den nächsten Vortrag.